Worum geht es beim Beten? Ich habe da mehrere Möglichkeiten ausgewählt. Geht es um Gott oder geht es um uns und unsere Anliegen? Es geht um beides. Es geht um Gott und um uns. Es geht um die Gemeinschaft mit uns. Um die Gemeinschaft von uns mit Gott. Manche Menschen sind vom Gebet enttäuscht. Sie sehen viele Nöte, sie haben Anliegen, sie beten dafür und haben dann den Eindruck, oft geschieht nichts. Sie sind frustriert, hören auf zu beten oder einfach das Gebet hat weniger Bedeutung für sie. Wenn Beten eben als Bitten verstanden wird und wenn als Hauptsache beim Beten verstanden wird, ich will bestimmte Probleme gelöst sehen, dann kann ich das auch verstehen, dass es dann oft Enttäuschung gibt. Denn wie geht es uns? Wir beten, wir haben eine Menge von Anliegen und wir erleben in manchen Bereichen eine Veränderung und es scheint uns plausibel, aha, das ist etwas, wo Gott eingegriffen hat und das scheint zusammenzuhängen mit unserem Gebet. Aber daneben gibt es viele andere Bereiche, wo über lange Zeit hin anscheinend nichts passiert. Und dann kann es eben zur Enttäuschung kommen und irgendwie zu dem Gefühl, ja, wozu bete ich überhaupt? Es geschieht ja oft sowieso nichts. Insofern meine ich, dass es wichtig ist, sich daran zu erinnern, beim Beten geht es vor allem um die Gemeinschaft zwischen Gott und mir. Diese Gemeinschaft kann ich beim Beten erleben, kann ich immer erleben. Und so gesehen kann dann jedes Gebet auch erfolgreich sein. Ich möchte heute ein bisschen mit euch nachdenken über das Vaterunser. Ihr habt das ja schon gemerkt, durch den Gottesdienst hindurch. Angenommen, also viele von uns können das Vaterunser auswendig. Angenommen, jemand kann es nicht so ganz. Er beginnt damit, sagt Vater, und dann weiß er nicht weiter. Ja, aber mit dem Vater ist eigentlich schon eine ganze Menge gesagt. Ich habe da eine Aussage gefunden von einem Theologen, die ich bemerkenswert fand. Die wollte ich euch auch zeigen. Man kann mit dieser Formel die ganze urchristliche Theologie zusammenfassen. Klingt vielleicht ein bisschen anspruchsvoll, Formel und urchristlich und Theologie. Formel, eigentlich geht es um dieses Wort, Vater, nämlich als eine Anrede Gottes. Wir reden Gott an als Vater. Und darin, dass wir Gott so anreden, darin steckt schon eine Menge an Anschauungen der ersten Christen. Denn, dass Gott als Vater angeredet wird, also eben auch mein Vater ist in gewisser Weise, hat ja eine Kehrseite, nämlich, dass ich sein Kind bin. Gott ist der Vater, wir sind seine Kinder. Viele Menschen meinen ja, sind eh alle Menschen Kinder Gottes. Das ist aber ein Missverständnis. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und Gott ist interessiert an allen Menschen. Davon bin ich überzeugt. Aber wenn wir so insbesondere das Neue Testament lesen, dann sehen wir, diese Gotteskindschaft ist schon etwas ganz Spezielles. Da ist eine Geburt die Voraussetzung, nämlich eine Neugeburt, Wiedergeburt. Gott greift ein, macht etwas Neues in einem Menschen, der schon einmal geboren wurde, eben daher eine Zweitgeburt, eine Geburt von oben, eine Geburt vom Geist Gottes. Und damit entsteht etwas Neues, damit entsteht auch so ein ganz besonders enges Verhältnis zwischen Gott und diesem Menschen. Gott dann als Vater, oder sagen wir Gott als Eltern, und der Mensch als sein Kind. Und das alles steckt in gewisser Weise drinnen, wenn wir Gott als Vater anreden. Und in dem Sinne ist das gemeint. Urchristliche Theologie steckt drinnen. Ich fand das eben bemerkenswert, denn ich erlebe sonst bei Theologen oft, dass sie meinen, Sachverhalte sehr ausführlich beschreiben zu müssen, über viele Seiten hinweg. Und dass dann ein Theologe sagt, naja, aber eigentlich in diesem einen Wort steckt schon eine ganze Menge drinnen. Hat mich selber zum Nachdenken gebracht. Wir als Kinder Gottes, die von Gott von Neuem gezeugt wurden oder geboren wurden, zum Beispiel, Paulus sagt das in seinem Brief an die Römer. Der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wir sind Kinder Gottes und wir reden Gott an als Vater. Und Paulus verwendet hier auch das aramäische Wort Abba, was so viel heißt wie lieber Vater oder wir würden vielleicht sagen Papa. Also so ein ganz enges Verhältnis zwischen Kind und seinem Vater. Interessant ist ja, Paulus schreibt das an eine Gemeinde, die er selber nicht gegründet hat und bis dahin auch noch gar nicht persönlich gekannt hat. Er wollte eben Kontakt aufnehmen mit diesen Römern. Aber anscheinend kann er voraussetzen, aber das kennen die. Das wissen alle Christen im ganzen Römischen Reich. Das ist eben so etwas Grundlegendes, was eben mitging mit der sich ausbreitenden christlichen Bewegung. Wir haben ein enges Verhältnis zu Gott als Vater, sodass wir ihn sogar als Abba, als Papa anreden können. Das kann Paulus voraussetzen, dass das eben auch in der Gemeinde, die er persönlich gar nicht kennt, dass das so gang und gäbe ist, dass die das schon verstehen, wenn er von Abba redet. Wenn wir vom Vater unser reden, dann kommt manchmal auch die Frage auf, ist das etwas Originelles oder ist das etwas, was im Prinzip im Judentum schon enthalten war, etwas schon im Alten Testament? Wir haben ja heute schon ein bisschen was gehört über den Psalm 103 und den möchte ich jetzt auch noch einmal betrachten mit euch, also zumindest einige Sätze daraus. Preise meine Seele Jahwe. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der heilige Name hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was wir im Vaterunser haben. Geheiligt werde dein Name, aber es ist nicht das Gleiche. Interessant hier, preise Jahwe und seinen heiligen Namen. Das wird oft gleichgesetzt in der Bibel. Wenn es zum Beispiel heißt, die Christen, die ersten Christen, das waren die, die den Namen Jesu anrufen, so ist nicht so sehr damit gemeint, dass sie das Wort Jesus verwendet haben. Haben sie. Aber es ging vor allem darum, sie haben sich an Jesus gewendet im Gebet. Also sie haben Jesus angerufen. Sie haben den Namen Jesu angerufen oder sie haben Jesus angerufen. Das ist oft gleichbedeutend. Wichtig, wenn wir überlegen, im Vaterunser geheiligt werde dein Name. Ja, was heißt das jetzt? Name, was ist der Name Gottes und wie heilige ich den Namen? Es geht eben, wenn Name gesagt wird, sehr oft um die Person selbst, um Gott. Geheiligt werde Gott. Dieser Psalm 103, da gibt es einige Anklänge an das Vaterunser, aber eigentlich ist dieser Psalm kein Gebet. der Psalm redet über Gott. Er sagt, Gott ist so und so. Aber er redet nicht Gott direkt an. Am Beginn redet er mal sich selber an. Er sagt, meine Seele, preise meine Seele. Also eine Art Selbstgespräch. Diesen Psalm könnte man sehr leicht umwandeln in ein Gebet. Preise meine Seele, Jahwe und seinen heiligen Namen. Ich kann auch sagen, Jahwe, ich preise dich. Ich preise deinen heiligen Namen. Also das, was da ist, ist ziemlich ähnlich einem Gebet und ich kann es auch leicht umwandeln, aber eigentlich, formal gesehen, ist es kein Gebet, sondern es spricht über Gott. Der dir alle deine Schuld vergab. Da erinnern wir uns, das kommt ja auch im Vaterunser vor, als Bitte, vergib uns unsere Schuld. Also, wenn wir das so vergleichen, sehen wir, Jesus im Vaterunser greift durchaus Gedanken auf, die auch schon im Alten Testament da waren. Aber man könnte nicht sagen, das ist einfach so übernommen vom Alten Testament. Sondern es sind natürlich einzelne Gedanken da. Das Alte Testament arbeitet ja vor der Offenbarung Gottes in Jesus. Also insofern ist es nicht völlig neu und völlig gewissermaßen aus dem luftleeren Raum heraus, sondern eben steht in der Tradition des Alten Testaments. Aber gerade wenn wir dann vergleichen mit manchen Texten des Alten Testaments und auch gewisse Ähnlichkeiten sehen, dann bemerken wir auch die Unterschiede. Diese Betonung, okay, du betest jetzt, Gott soll dir vergeben, vergib du auch den Menschen, die dir was angetan haben. Diese Betonung erleben wir so im Alten Testament nicht. Hier ist tatsächlich etwas, was im Neuen Testament mit der Botschaft Jesu neu kommt. Also solche Vergleiche machen uns dann eben auch bewusst, was ist das Besondere und wo gibt es eben jetzt etwas, was im Alten Testament noch nicht so präsent war. Aber ich lese noch weiter. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Also, hier haben wir den Vergleich Gottes mit einem Vater, eben als Vergleich, nicht als Anrede. Die Anrede Gottes als Vater war im Judentum schon möglich. Sie war nicht völlig fremd, aber es war nicht die gebräuchliche Anrede. Die gebräuchliche Anrede war eher doch formell als Jahwe und ewiger Gott. Nicht so sehr diese vertraute Anrede. Sie war nicht völlig unmöglich, aber eben doch nicht so gebräuchlich. Vor allem dann auch nicht diese ganz enge Anrede mit Abba, lieber Vater. Also dieses vertraute Verhältnis finden wir eben noch kaum und ist tatsächlich etwas, was dann durch Jesus und durch diese neuen Möglichkeiten, durch das Kommen des Heiligen Geistes, durch die Wiedergeburt und durch dieses enge Verhältnis zu Gott dann geschaffen wurde. Sein Königtum herrscht. Da denken wir an, dein Reich komme. Wenn wir so lesen im Neuen Testament, Reich kann auch bedeuten Königreich oder Herrschaft. Also auch hier ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber es ist nicht dieselbe Aussage. Dein Reich, deine Herrschaft komme, die ihr seinen Willen vollzieht. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Also, wir sehen da in dem Psalm 103 einige Ähnlichkeiten, aber wir haben nicht unmittelbar die Aussagen, die wir dann auch im Vaterunser haben. Das Vaterunser besteht aus drei Abschnitten. Der erste Abschnitt ist, wir wenden uns an Gott. Geheiligt werde dein Name. Das ist wichtig. Ich selber erlebe es oft, wenn ich bete, dass ich so ein bisschen abrutsche in ein Selbstgespräch. Ich sage nichts gegen ein Selbstgespräch, aber es ist nicht das gleiche wie ein Gebet. Und insofern mag es schon gut sein, dass wir gleich am Beginn des Gebets uns mal auf unser Gegenüber einstellen. Das ist umso wichtiger, als wir ja Gott nicht sehen und auch nicht in der gleichen Weise akustisch hören, so wie wir einen Menschen hören. Insofern ist es gut, sich bewusst zu machen, okay, ich sehe Gott nicht, aber ich stelle mich jetzt auf ihn ein. Er ist da, ich rede ihn an, ich führe ein Gespräch mit ihm. Ich will dann auch offen werden dafür, dass er mit mir redet. Also ich stelle mich auf Gott ein. Das ist so der erste Abschnitt. Und erst danach kommt als zweiter Abschnitt, dass wir mit unseren Anliegen kommen. Diese Anliegen finden wir auch in einem jüdischen Gebet, das auch heute noch sehr wichtig ist im Judentum, das sogenannte 18-Bitten-Gebet. Dieses Gebet ist ein sehr langes Gebet. Es ist ungefähr 10-mal so lang wie das Vaterunser. Und wenn wir den Beginn anschauen, dann können wir auch schon ahnen, warum es so lange ist, weil eben jede Aussage in mehrfacher Weise umschrieben wird. Gelobt seist du, ewiger Gott Abrahams und so weiter. Also viele neue Anläufe, um dieselbe Aussage zu umschreiben. Eben zuerst wird einmal Gott angesprochen. Das können wir ja im Gebet auch so tun. Wenn ich mit Gott rede, so darf ich einen Gedanken durchaus in verschiedenen Formulierungen aussprechen. Aber dennoch ist bemerkenswert, dass das Vaterunser selbst, das Jesus uns so mitgegeben hat, eigentlich ein sehr kurzes Gebet ist. Wir sehen ja, wenn wir es so im Matthäusevangelium lesen, diese Form des Matthäusevangeliums ist ja die, die wir verwenden. Das sind ein paar Verse, ungefähr 100 Wörter, nicht lange. Ich denke, Jesus wollte uns hier ein Muster geben, ein Vorbild. Ich sage nicht das Vorbild, ich meine nicht jedes Gebet muss sich jetzt daran anlehnen. Wir können auch anders beten. Ich sehe zum Beispiel im Vaterunser keinen ausdrücklichen Dank. Und dennoch meine ich, es ist gut, im Gebet auch zu danken. Also, es ist ein Vorbild, es ist nicht das Vorbild, dem sich jetzt jedes Gebet beugen muss, aber es ist ein Vorbild, ein Muster, das uns zeigt, wie Gebet aussehen kann. Und wir dürften dann durchaus noch mit viel mehr Worten das, was uns bewegt, aussprechen. Aber ist ganz gut, auswendig gelernt, ein paar Worte zu haben, die uns eine Anleitung geben, aber eben nicht ein sehr langes Gebet, das uns jetzt irgendwie verpflichtet, dass wir jetzt jedes Mal dieses lange Gebet in diesen genauen Formulierungen nachsprechen müssen. Wenn wir so vergleichen, okay, dieses relativ lange 18-Bitten-Gebet, verglichen jetzt mit dem Vaterunser, das so kurz ist, könnte man natürlich fragen, naja, was will Jesus damit sagen? Will er sagen, fasst euch kurz, Vaterunser, 100 Worte, das genügt schon? Jesus redet ja in dem Zusammenhang, in der Bergpredigt, auch über viele Worte machen. Und da wird doch deutlich, es geht um das Motiv, um die Vorstellung, die ich damit verbinde. Also, wenn ich glaube, weil ich jetzt so viel rede, beeindrucke ich Gott und drum wird er mein Gebet erhören, weil ich jetzt gar so viele Worte sage oder vielleicht so gut formulieren kann, drum wird jetzt Gott was tun, dann bin ich auf einem Irrweg. Die vielen Worte sind es nicht. Also, es geht um meine Vorstellung, die damit verbunden ist. Wenn du glaubst, eben mit vielen Worten beeindruckst du Gott, das ist es nicht. Aber wenn ich mal von dem weg bin, wenn das nicht das ist, was mich leitet, ich kann gerne eine Stunde beten und auch viele Wörter dabei verwenden. Da ist nichts dagegen zu sagen. Ja, ich schaue jetzt noch weiter an, dieses 18-Bitten-Gebet. Unser Vater. Hier wird also Gott wirklich als Vater angeredet. Erlöse uns. Vergib uns. Und dann auch eine Bitte, die Oberfläche der Erde, sättige uns, also es geht hier um die Nahrung. Das heißt, zu dem zweiten Abschnitt vom Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, unser tägliches Brot gib uns heute, führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, da finden wir einige Anklänge. Allerdings ist wichtig zu beachten, dieses 18-Bitten-Gebet ist in der Form, wie wir es kennen, ungefähr um 200 nach Christus entstanden. Das heißt ungefähr 200 Jahre später. Wenn da Ähnlichkeiten sind, ob vielleicht was vom Vater Unser übernommen worden ist, möglich wäre es. Das Verhältnis zwischen den Christen und den Juden war so in den ersten Jahrhunderten nicht immer so freundlich. Dennoch war das Vater Unser sicher ein bekanntes Gebet im christlichen Bereich und auch für die, die was mitbekommen haben vom Christentum. Und daher wäre ein Einfluss möglich. Es ist schwer zu sagen. Aber ich betone das insofern, weil manchmal bemerke ich die Tendenz bei manchen Theologen, vielleicht auch speziell im deutschen Sprachraum, vielleicht auch von der spezifisch deutsch-österreichischen Geschichte her, in Verbindung mit dem Judentum, eine gewisse Tendenz, eben das Judentum insofern hochzuheben, dass man sagt, naja, dort kommt eigentlich alles her und das, was dann im Christentum ist, ist eigentlich gar nicht mehr so besonders originell, das ist ja alles schon von den Juden. Also da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht das so darstellt, wie ja, das wurde ja übernommen und da gab es schon das und das Gebet bei den Juden und das Vaterunser ist dann ganz ähnlich, dass man dann schon auseinanderhält und sagt, na gut, aber dieses jüdische Gebet ist wesentlich später als das Vaterunser. Also dass man da nicht ein sehr plumpes Verhältnis hat oder plumpe Vorstellung von der Übernahme aus dem Judentum. Ja, das ist also der zweite Abschnitt. Und dann kommen wir, zweiter Abschnitt des Vaterunsers, wo wir eben manche Ähnlichkeiten mit diesem 18-Bitten-Gebet sehen. Und dann kommen wir noch zu dem dritten Abschnitt des Vaterunsers. Die sogenannte Doxologie, ein Logos, also ein Ausspruch, ein Wort, eine Botschaft oder auch eine Lehre. Und Doxa, die Herrlichkeit oder die Ehre. Also ein Ausspruch der Verherrlichung, die Ehre Gottes wird ausgesprochen, also diese Doxologie, die wir am Ende des Vaterunsers haben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Da wurde darauf hingewiesen, es gibt gewisse Ähnlichkeiten mit einem Gebet Davids. Im ersten Buch der Chronik, da finden wir tatsächlich einzelne Worte, die wir dann auch so in diesem Schlussabschnitt des Vaterunsers haben. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, dir gehört Ehre, Größe, Kraft, Reich. Also, das ist ein spezielles Gebet, wo David eben aufzählt, was alles Gott gehört oder was alles bei Gott liegt. Reich und Kraft, Herrlichkeit, Ehre. Und dieses Schlussgebet oder dieser Schlussabschnitt vom Vater Unser hat da ein bisschen eine Ähnlichkeit. Es ist aber nicht so die genaue Reihenfolge hier auch schon vorgegeben. Also, ob das wirklich eine Anregung war für das Vater Unser, weiß ich nicht. Hier wird übersetzt mit dir gehört. Vielleicht eine Nebenbemerkung. Wenn wir das Vaterunser beten in traditioneller Form, so ist das sehr stark angelehnt an die lateinische Fassung. Wir sagen in diesem Schlussabschnitt, denn dein ist das Reich. So würden wir heute eigentlich nicht reden. Wir würden sagen, dir gehört das Reich. Aber eben diese Formulierung, dein ist das Reich, das ist eben auch so im Lateinischen. Und damals, als man das übersetzt hatte, hat man sich da eben sehr eng angelehnt. Auch die Formulierung, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir würden sagen, das Reich, Beistrich, die Kraft und die Herrlichkeit. Erst am Ende verbinden wir dann die Elemente mit und, davor machen wir Beistriche. Der Lateiner sagt immer dazwischen ein und. Bei den Griechen ist dann vieles ähnlich gewesen. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Diese enge Anlehnung an das Lateinische finden wir ja auch schon in der Bezeichnung des Vaterunsers. Vaterunser, wir würden sagen unser Vater. Also, das nur so als eine Nebenbemerkung. gerade wenn jemand ein bisschen stolpert drüber und manches irgendwie ungewöhnlich findet am Vaterunser, verglichen mit dem, wie er heute sich ausdrückt. Das Vaterunser. Drei Abschnitte. Der erste Abschnitt: Geheiligt werde dein Name. Wir wenden uns an Gott. Eine Erinnerung daran, dass ich mich besinne drauf, mit wem ich eigentlich zu tun habe. Also bevor ich mit meinen Anliegen komme, die haben durchaus ihren Platz im Gebet, aber dass ich zuerst mir bewusst mache, mit wem habe ich da jetzt zu tun. Der zweite Abschnitt, die Anliegen. Sündenvergebung, erlöse mich, befreie mich vom Bösen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Manche Kirchenväter haben gemeint, sowas Irdisches, Materielles, das kann ja nicht gemeint sein. Das Brot, das passt doch nicht zu diesen hohen Gedanken da im Vaterunser, dass es auf einmal um das tägliche Brot geht, das wir essen. Wäre doch viel zu plump für diese hohen geistlichen Gedanken. Manche Kirchenväter haben dann eben gemeint, naja, Brot ist natürlich das Brot des Lebens gemeint, also Jesus natürlich. Aber das ist wohl nicht gemeint und es ist eben schon wichtig, das auch so zu sehen. Also Jesus ist das nicht egal. Jesus denkt nicht nur in diesen höheren Sphären und dieses Körperliche, das ist so quasi unwichtig. Das war nicht der Gedanke von Jesus. Es darf durchaus um das tägliche Brot, um unsere Nahrung, um Essen und Trinken auch gehen, um unsere körperlichen Bedürfnisse. Also, in diesem zweiten Abschnitt findet dann vieles Platz, was so unsere Anliegen sind. Und dann dieser dritte Abschnitt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es ist wohl auch gut, gerade wenn wir beten und wenn wir uns Zeit nehmen und so diese vielen Anliegen sehen, die uns bewegen, wo wir gerne möchten, dass Gott etwas tut. Es ist schon gut, dass wir dann nicht bleiben in einer vielleicht etwas bedrückten Haltung. Also wenn man sich so konfrontiert mit all den Anliegen, mit den Nöten in der Welt und auch in der eigenen Umgebung, dann kann das schon so sein, dass man wirklich niedergedrückt wird durch all die Nöte, die man da so sieht. Und insofern sollte das Gebet nicht so enden, dass wir irgendwo niedergedrückt dann weggehen durch all die ungelösten Probleme, die wir uns da so vor Augen geführt haben, gerade wenn wir mit Gott drüber reden, sondern dass wir dann einen Schlussabschnitt haben, wo wir uns nochmal bewusst machen. Gott, du bist interessiert. Du liebst diese Menschen. Und bei dir ist auch die Kraft. Bei dir ist die Herrlichkeit. Du möchtest dich verherrlichen. Bei dir ist die Herrschaft. Dir steht es zu. Du kannst es. Ich traue es dir zu. Und du bist auch interessiert dran. Dass ich also mit so einem positiven Ausblick dann mein Gebet abschließe und so auch ermutigt weggehe. Mit diesem Gedanken, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.